Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich lese aus dem ersten Buch Mose, Kapitel 34, die Verse 1 bis 12. Und Mose stieg aus dem Jordantal der Moabiter auf den Berg Nebo, den Gipfel des Gebirges Pisgah, gegenüber Jericho. Und der Herr zeigte ihm das ganze Land, Gilead bis nach Dan und das ganze Naphtali und das ganze Land Ephraim und Manasse und das ganze Land Juda bis an das Meer im Westen und das Südland und die Gegend am Jordan, die Ebene von Jericho, der Palmenstadt bis nach Zoar. Und der Herr sprach zu ihm, dies ist das Land, von dem ich Abraham, Isaak und Jakob geschworen habe, ich will es deinen Nachkommen geben. Du hast es mit deinen Augen gesehen, aber du sollst nicht hinübergehen. So starb Mose, der Knecht des Herrn, daselbst im Lande Moab, nach dem Wort des Herrn. Und er begrub ihn im Tal, im Lande Moab, gegenüber Bet-Peor. Und niemand hat sein Grab erfahren, bis auf den heutigen Tag. Und Mose war 120 Jahre alt, als er starb. Seine Augen waren nicht schwach geworden und seine Kraft war nicht verfallen. Und die Israeliten beweinten Mose im Jordantal der Moabiter 30 Tage, bis die Zeit des Weinens und Klagens über Mose vollendet war. Josua aber, der Sohn Nuns, wurde erfüllt mit dem Geist der Weisheit, denn Mose hatte seine Hände auf ihn gelegt. Und die Israeliten gehorchten ihm und taten, wie der Herr es Mose geboten hatte. Und es stand hinfort kein Prophet in Israel auf wie Mose, den der Herr erkannt hätte von Angesicht zu Angesicht, mit all den Zeichen und Wundern, mit denen der Herr ihn gesandt hatte, dass er sie täte in Ägyptenland am Pharao und an allen seinen Großen und an seinem ganzen Lande und mit all der mächtigen Kraft und den großen Schreckenstaten, die Mose vollbrachte vor den Augen von ganz Israel. Es wird nirgendwo so viel gelogen, wie auf den Friedhöfen, so heißt es. Und da ist sicherlich viel dran. Menschen mit einem schlechten Charakter werden plötzlich zu vorbildlichen Leuten und solche, die nicht daran dachten, an das Evangelium von Jesus Christus zu glauben und sich nach göttlichen Ordnungen zu richten, werden zu Himmelsbürgern gemacht. Wie gut, dass sich Gott nicht von dem Urteil der Menschen beeinflussen lässt. Er allein ist es letztlich, der das Leben eines Menschen recht zu beurteilen weiß. Das Zeugnis, das Gott seinem Knecht Mose ausstellt, ist hervorragend. Wir lesen das in den Versen 10 bis 12. Und es stand hinfort kein Prophet in Israel auf wie Mose, den der Herr erkannt hätte von Angesicht zu Angesicht, mit all den Zeichen und Wundern, mit denen der Herr ihn gesandt hatte, dass er sie täte in Ägyptenland am Pharao und an allen seinen Großen und an seinem ganzen Lande, mit all der mächtigen Kraft und den großen Schreckenstaten, die Mose vollbrachte vor den Augen von ganz Israel. An anderer Stelle erwähnt die Schrift auch etwas zu seinem Charakter. Es heißt im 4. Mosebuch, Kapitel 12, dass Mose ein sehr demütiger Mann war. Demütiger als alle Menschen auf dieser Erde. Und das Wort demütig ist verwandt mit einem anderen hebräischen Wort, das die Bedeutung hat von Elend, Leid, Plage. Von daher könnte man auch sagen, Mose war der geplagteste Mensch auf dieser Erde. Das heißt also, seine Demut war ihm nicht in den Schoß gefallen, sondern war die Frucht eines langen Prozesses, eines Erziehungsprozesses. Wir denken daran, wie selbstbewusst dieser Mann gewesen ist in Ägypten, als er dachte, man müsste doch erkennen, dass er von Gott gesandt worden sei, um das Volk Israel zu befreien aus der Knechtschaft, und im Zorn erschlug er einen Ägypter. Und dann schickte Gott ihn 40 Jahre nach Midian, dort musste er die Schafe hüten. Und dann ging es weiter auf die Wüstenwanderung. Und manche Demütigungen waren zu ertragen. Und auf diesem Weg der Demütigungen wurde er durch die Kraftwirkung des Heiligen Geistes eben auch ein demütiger Mann. Und demütig heißt nichts anderes, als dass er völlig und gänzlich abhängig war vom Willen Gottes. Er wusste sich völlig abhängig von seinem himmlischen Vater. Das war also Mose, ein herausragender Mann im Alten Testament. Und ich denke, dass wir aus dem Bericht über sein Ableben, über seinen Tod, einiges lernen können. Gott bestimmt, wann wir sterben. Gott weiß auch, warum wir sterben. Gott sorgt dafür, dass es weitergeht, und Gott will allein die Ehre. Zunächst einmal, Gott bestimmt, wann wir sterben. Als Mose starb, war er 120 Jahre alt. Ein schönes Alter, so möchte man sagen. Auch für damalige Verhältnisse. Nicht selbstverständlich. Denken wir an Psalm 90, wo Mose sagt, dass unser Leben 70 Jahre währt, wenn es hochkommt, sind es 80 Jahre. Also, er hatte diese Grenze schon weit überstiegen. 120 Jahre alt. Er war ein Mann in diesem Alter, der noch sehr gut dabei war. Er war sehr rüstig, das lesen wir in Vers 7. Und Mose war 120 Jahre alt, als er starb. Seine Augen waren nicht schwach geworden, das heißt also, er hätte keine Brille gebraucht, und seine Kraft war nicht verfallen. Also ein rüstiger Mann in diesem hohen Alter. Und das gibt es ja auch heute noch, dass Menschen im Alter von 80 oder 90 Jahren noch sehr rüstig sind, manchmal gesundheitlich noch besser dran als manche in wesentlich jüngeren Jahren. Mein Paradebeispiel ist immer wieder der Schwiegersohn von Pastor Ernst Modersohn, Krupka, so hieß er, der mit 80 Jahren noch Klettertouren in den Bergen unternahm. Ein Mann, der keine gesundheitlichen Probleme kannte, der deshalb auch ein wenig unbarmherzig umging mit denen, die schwach waren. Das ist dann meistens so, ja. Aber Gott redete dann später auch noch mit ihm, als er dann mit fast 90 oder knapp über 90 Jahren krank wurde, zum ersten Mal richtig krank wurde und dann noch einmal in das Licht Gottes hineingestellt wurde und eben auch manches erkennen musste, was ihm bis dahin verborgen geblieben war, an ungöttlichem Wesen. Das machte Gott ihm offenbar, und er freute sich ganz neu über die Vergebung seiner Sünde. Also es gibt Leute, die sind bis ins hohe Alter hinein topfit. Und darum möchte man sagen hier, im Blick auf Mose, Mose starb eigentlich zu früh. Er hätte durchaus noch einige Jahre oder Jahrzehnte leben können. Und unter seiner Führung hätte das Volk Israel in das Land Kanaan einziehen können. Seine geistige und körperliche Kraft hätten dazu völlig ausgereicht. Ähnlich war es ja mit Kaleb, der später sagen konnte, ich bin mit 80 noch genauso kräftig, wie ich mit 40 war. Und doch, Mose starb genau zu dem Zeitpunkt, den Gott für ihn bestimmt hatte. Es heißt hier, er starb nach dem Wort des Herrn. Vers 5, so starb Mose, der Knecht des Herrn, da selbst im Lande Moab, nach dem Wort des Herrn. Das heißt, nach dem Plan und nach dem Wort Gottes war jetzt für ihn der Zeitpunkt gekommen, da er von dieser Erde Abschied nehmen musste, obwohl er noch gerne das verheißene Land betreten hätte. Es war die Stunde Gottes für ihn. Man sagt, der Mensch stirbt nicht an einer Krankheit, sondern am Willen Gottes. Und das ist durchaus richtig so. Der Zeitpunkt, an dem es heißt, komm wieder, Menschenkind, wird ganz allein von Gott festgelegt. Unseren Sterbetermin hat Gott bereits in seinen Kalender eingetragen. Und zwar zu einem Zeitpunkt, als wir noch nicht das Licht dieser Welt erblickt hatten. Hiob sagt, die Jahre eines jeden Menschen sind gezählt, die Dauer seines Lebens hast du festgelegt, du hast ihm eine Grenze gesetzt, die er nicht überschreiten kann. Das sind klare Worte. Es hängt mit Gottes unumschränkter Herrschaft zusammen, mit seiner Souveränität, dass die Länge unseres Lebens hier auf dieser Erde bereits feststeht. Wenn unsere Stunde gekommen ist, dann müssen wir gehen, ob wir wollen oder nicht. Und daran ändert auch der beste Arzt und die beste Medizin nichts. Wer kann seines Lebens Länge auch nur eine Zeitspanne hinzufügen, sagt unser Herr Jesus, dadurch, dass er sich Sorgen macht. Und manchmal setzt Gott besondere Zeichen, um uns das klar zu machen. Er rafft einen Menschen in der Blüte seiner Jahre hin, ohne dass irgendjemand damit gerechnet hätte. Und er lässt einen Menschen ein hohes Alter erreichen, für den in jungen Jahren schon fast die Totenglocken geläutet hätten. Und der in seinem ganzen Leben eine schwächliche Konstitution gehabt hat. Er lässt einen Menschen früh sterben, der sehr auf seine Gesundheit geachtet hat, und er lässt einen Menschen uralt werden, der mit seiner Gesundheit durch ein ausschweifendes Leben Missbrauch getrieben hat. Das tut Gott, um deutlich zu machen, dass er souverän ist. Was er bestimmt, das muss geschehen. Ganz egal, wie sich der Mensch verhält, ganz egal, wie der Mensch darüber denkt. Gott ist souverän in seinem Handeln. Gott bestimmt, wann wir sterben. Das ist auf der einen Seite demütigend, auf der anderen Seite ist es aber eine sehr tröstliche Wahrheit, zu wissen, dass unser Leben so ganz und völlig in der Hand Gottes ist, ganz egal, wie es uns im Augenblick geht. Das ist eine sehr tröstliche Wahrheit. Auch für solche, die Not haben in ihrem Gewissen, weil sie denken, sie hätten bestimmte Dinge unterlassen, Hilfeleistungen unterlassen, im Blick auf einen anderen Menschen, der nun gestorben ist. Ein großer Trost, dass der Betreffende nicht deshalb gestorben ist, weil man etwas versäumt hat, sondern letztlich deshalb, weil Gottes Stunde für ihn gekommen war. Also die Lehre und die Wahrheit von der Souveränität Gottes, auch in diesem Zusammenhang, ist eine sehr, sehr kostbare Lehre, eine sehr kostbare und tröstliche Wahrheit. Gott bestimmt also, wann wir sterben, niemand anders. Und er weiß auch, warum wir sterben. Ich hatte einmal eine Begegnung mit einem Mann, der untröstlich war, weil seine Mutter an Krebs gestorben war. Zwar meinte er, irgendetwas wird Gott sich dabei wohl gedacht haben. Aber als wir dann auseinandergingen und ich ihm nachsah, hörte ich, wie er rief, warum, warum? Und wie viele Menschen mögen heute an diesem Tag an den Gräbern ihrer Lieben stehen, mit dieser Frage im Herzen, vielleicht auch auf den Lippen, warum, warum musste er jetzt schon gehen? Schon so früh? Oder sie? Und sie finden keine Antwort auf diese Frage. Nun, ich weiß nicht, ob wir das noch so zu schätzen wissen, dass wir im Blick auf das Sterben, sowohl was unsere eigene Person angeht, als auch was unsere Lieben angeht oder Menschen, die uns nahestehen, betrifft, dass wir da so getröstet sein dürfen durch das Evangelium von der Gnade Gottes in Christus. Wir haben uns ja an viele Wahrheiten der Heiligen Schrift gewöhnt. Wir haben uns daran gewöhnt, dass es uns geistlich so gut geht. Und dann vergessen wir leicht, dass es unzählige Menschen gibt, die ungetröstet ihren Weg gehen, die unendlich leiden unter dem Verlust irgendeines Menschen, der ihnen nahegestanden hat. Wir haben es wirklich gut bei unserem himmlischen Vater. Wir haben ein herrliches Evangelium. Wir wissen, dass der Herr Jesus Christus dem Tode die Macht genommen hat, dass er der Sieger ist über alle Mächte der Finsternis, über die Macht des Todes, über die Macht der Sünde. Und wir dürfen getröstete Leute sein, auch wenn wir Tränen vergießen. Unter Tränen dürfen wir zuversichtlich sein und innerlich gehalten. Wir wissen um bestimmte Antworten, die uns die Heilige Schrift gibt, auf die Frage, warum? Warum muss jemand sterben, vielleicht so früh sterben? Oder ist er gestorben? Gottes Wort gibt uns eine Antwort auf die grundsätzliche Frage, warum müssen wir überhaupt sterben? Warum muss der Mensch sterben? Das ist schon mal eine ganz entscheidende, grundlegende Frage und die Heilige Schrift gibt uns darauf eine klare Antwort. Die Ursache des Todes liegt in der Sünde. Der Lohn der Sünde ist der Tod, so schreibt der Apostel Paulus im Römerbrief. Und durch die Sünde des ersten Menschen, durch die Sünde Adams, ist der Tod zu uns gekommen, weil wir in ihm, dem Haupt der Menschheit, alle gesündigt haben. Ich lese dazu einmal dieses wichtige Wort aus dem Römerbrief, Kapitel 5, Vers 12. Deshalb, wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist, und der Tod durch die Sünde, so ist der Tod zu allen Menschen durchgedrungen, weil sie alle gesündigt haben. Das ist wichtig zu verstehen, was damit gemeint ist, wenn Paulus hier schreibt, weil sie alle gesündigt haben. Gemeint ist, weil sie alle in Adam gesündigt haben. Adam ist das Haupt der Menschheit. Weil er gesündigt hat, sind auch wir gefallen in ihm, in unserem Stellvertreter. Das heißt, seine Sünde wird uns zugerechnet und darum ist der Tod auch zu uns durchgedrungen. Seine Sünde wird uns zugerechnet, so wie auf der anderen Seite die Gerechtigkeit Christi uns zugerechnet wird. Das ist die Gegenüberstellung hier in Römer Kapitel 5, 12 folgende. Es ist eine herrliche Wahrheit, die Paulus hier entfaltet. Aber eben auch die eine Seite, die eine sehr tragische ist, wird uns eben hier nicht verschwiegen, eine sehr anstößige Wahrheit. Warum zieht Gott uns zur Rechenschaft für die Sünde eines anderen? Aber das hängt eben damit zusammen mit dem Prinzip der Stellvertretung, mit der Tatsache, dass Adam das Haupt der Menschheit ist. So sind wir also Sünder und das bedeutet, dass keiner von uns dem Tode entgehen kann. Der Lohn der Sünde ist der Tod. So müssen auch wir einmal sterben. Das ist also eine klare Antwort von der Bibel her zu der Frage, warum müssen wir Menschen eigentlich sterben? Und wir können vielem in dieser Zeit und Welt aus dem Wege gehen, wir können vor vielem flüchten, aber nicht vor der Tatsache, dass wir einmal sterben müssen. Ja, wenn wir einmal jetzt die Wahrheit von der Entrückung ausklammern. Ja, das ist natürlich immer noch eine Möglichkeit, dass wir dann als Gemeinde Jesu, wenn der Herr wiederkommt, verwandelt werden. Aber wenn wir das nicht erleben, dann müssen wir diesen Prozess des Sterbens erleiden. Ferner berichtet uns die Bibel von vielen Fällen, bei denen Menschen als Folge konkreter Sünde in ihrem Leben sterben mussten. Der König Herodes Agrippa beispielsweise starb an einer schrecklichen Krankheit, weil er sich göttliche Verehrung gefallen ließ. Und in der Gemeinde zu Korinth gab es einige Todesfälle, weil man die Feier des heiligen Abendmahls nicht in gottesfürchtiger Weise beging. Oder denken wir an Ananias und Sapphira, die den Heiligen Geist belogen. Sie wurden mit dem Tode bestraft. Und so gibt es auch heute noch Todesfälle als Folge von konkreter Sünde im Leben eines Menschen. Und so war es auch bei Mose. Es war eine tragische Geschichte, die sich in der Wüste Zin am sogenannten Haderwasser ereignet hatte. Das lesen wir in 4. Mose Kapitel 20. Das Volk Israel hatte sich in Kadesh gelagert und die Gemeinde, so heißt es hier, Kapitel 20, Vers 2, hatte kein Wasser. Und sie versammelten sich gegen Mose und Aaron. Das beobachten wir immer wieder. Im Blick auf das Volk Israel während der Wüstenwanderung. Sie rebellierten gegen Gott und gleichzeitig eben auch gegen Mose und Aaron, ihre Führer. Und dann bekommt Mose von seinem Herrn die Anweisung: Nimm den Stab, versammle die Gemeinde, du und dein Bruder Aaron, und rede zu dem Felsen vor ihren Augen, der wird sein Wasser geben. So sollst du ihnen Wasser aus dem Felsen hervorbringen und die Gemeinde tränken und ihr Vieh. Und dann packt der Zorn Mose, er war von Natur aus zornig, jähzornig. Ja, also das, wovon wir vorhin gesprochen haben, seine Demut, auch seine Sanftmut, das war nicht sein ursprünglicher Charakter, das war nicht seine Natur. Er hatte die Veranlagung, offensichtlich die Veranlagung zum Jähzorn, und dieser Zorn packte ihn hier. Ich war auch ein Kind Gottes, kann von solch einem Übel immer wieder mal gepackt werden. Und statt nun zu dem Felsen zu reden, schlug er den Felsen, so wie er es schon einmal getan hatte. Und es kam tatsächlich Wasser aus dem Felsen heraus. Und Mose erhob seine Hand und schlug den Felsen mit dem Stab zweimal. Da kam viel Wasser heraus, sodass die Gemeinde trinken konnte und ihr Vieh. Aber Gott war durchaus nicht damit einverstanden. Der Herr aber sprach zu Mose und Aaron: Weil ihr nicht an mich geglaubt habt und mich nicht geheiligt habt vor den Israeliten, darum sollt ihr diese Gemeinde nicht ins Land bringen, das ich ihnen geben werde. Und darum durfte er, so haben wir es ja auch gelesen, in 5. Mose Kapitel 34, darum durfte er das Land nur aus der Ferne sehen, aber er durfte nicht hinein in das Land. Das war eine ganz, ganz bittere Pille für Mose. Das war die Folge seines Ungehorsams, weil er Gott entehrt hatte durch Unglauben. Wir sehen also, es ist durchaus so, dass die Bibel uns auch etwas berichtet von der Verantwortung des Menschen. Auf der einen Seite finden wir die Wahrheit von der Souveränität Gottes, dass Gott auch den Tag des Todes für einen Menschen bestimmt hat. Auf der anderen Seite finden wir auch etwas in der Bibel über die Verantwortung des Menschen. Ich spreche jetzt nicht vom freien Willen. Den kennt die Bibel nicht, den freien Willen des Menschen. Sondern ich spreche von der Verantwortung, die der Mensch hat vor Gott. Obwohl er einen geknechteten Willen hat, keinen freien Willen, ist er doch vor Gott verantwortlich in dem, was er tut. Gott zieht ihn dafür zur Rechenschaft. Eine andere Stelle dazu aus dem Buch des Predigers, Kapitel 7, Vers 17. Sei nicht allzu gottlos und sei kein Tor, damit du nicht sterbest vor der Zeit. Wie kann man sterben vor der Zeit? Wir sehen also, da besteht eine Spannung zwischen der Souveränität Gottes auf der einen Seite und der Verantwortung des Menschen auf der anderen Seite, in den göttlichen Ordnungen und Bahnen zu leben. Und diese Spannung können wir einfach nicht auflösen. Wir neigen ja immer wieder dazu, solche Spannungen, ist ja nicht die einzige in der Bibel, auflösen zu wollen, aber es geht einfach nicht. Wir müssen beide Seiten bedenken, beide Seiten berücksichtigen. Wobei die Seite der Souveränität Gottes die Seite der Verantwortung des Menschen umfasst, umschließt. Sie ist übergeordnet. Die Souveränität Gottes ist immer der Verantwortung des Menschen übergeordnet und das ist ein großer Trost für uns. Sonst würde ja doch alles letztlich von uns, von unserem Gehorsam abhängig sein. Also gibt es durchaus, und das sehen wir hier bei Mose, die Möglichkeit, dass ein Mensch vorzeitig stirbt, weil er ungehorsam war, weil er nicht in den göttlichen Bahnen gelaufen ist. Der frühe Tod Moses hatte jedoch auch eine erzieherische Absicht für das Volk. Das ist auch ein Aspekt, den wir heute Morgen hier kurz berücksichtigen wollen. Wir lesen dazu einmal 5. Mose Kapitel 3, die Verse 23 folgende. Da heißt es, und ich bat den Herrn zur selben Zeit und sprach, Herr, Herr, du hast angefangen, deinem Knecht zu offenbaren, deine Herrlichkeit und deine starke Hand, denn wo ist ein Gott im Himmel und auf Erden, der es deinen Werken und deiner Macht gleich tun könnte? Lass mich hinübergehen und sehen das gute Land jenseits des Jordans, dies gute Bergland und den Libanon. Aber der Herr war erzürnt auf mich um euretwillen, und er hörte mich nicht, sondern sprach zu mir, lass es genug sein, rede mir davon nicht mehr. Eine ganz, ganz bewegende und auch tragische Geschichte hier, dass Mose noch einmal vor seinen Herrn tritt mit der Bitte, lass mich doch hinein in das verheißene Land. Ich möchte so gerne hinein. Aber Gott sagt nein. Das kennen wir vielleicht auch aus eigener Erfahrung, dass wir Gott in den Ohren gelegen haben mit irgendeiner Bitte, mit irgendeinem Herzenswunsch und irgendwann wird uns klar, nein. Gott sagt nein. Und dann heißt es, sich darunter zu beugen, sich da hineinzufügen in den Willen Gottes. Und davon können wir ausgehen, dass Mose das getan hat. So wie das auch der Apostel Paulus später getan hat, als Gott ihm den sogenannten Pfahl im Fleisch nicht nahm, sondern zu ihm sagte, lass dir an meiner Gnade genügen. Ein Erziehungswerk Gottes an der Seele des Mose, aber gleichzeitig auch ein Erziehungswerk Gottes an seinem Volk. Denn es heißt hier in Vers 26, aber der Herr war erzürnt auf mich um euretwillen und er hörte mich nicht. Um euretwillen heißt es hier. Das ist eine wichtige Aussage und hier ist nicht die Ursache gemeint, sondern der Zweck. Warum Gott nun das Gebet Moses nicht erhörte im Blick auf die Erziehungswege, die Gott mit seinem Volk ging. Mose war der Vertreter des Gesetzes. Durch Mose war dem Volk das Gesetz gegeben worden. So lesen wir es ja auch später im Johannesevangelium. Durch Mose ist das Gesetz geworden oder gegeben. In Christus Jesus ist die Gnade erschienen. Mose steht also für das Gesetz. Und hier sollte dem ganzen Volk deutlich werden, an seinem Beispiel, daran, dass Gott ihn nicht hineinließ in das gelobte Land, dass es nicht möglich ist, auf dem Weg des Gesetzes die Verheißungen Gottes zu erlangen. Das sollte hier deutlich werden, dem ganzen Volk. Man hätte ja sagen können, Mose hat hier einmal versagt, während der ganzen Wüstenwanderung, ein einziges Mal versagt. Und Gott bestraft ihn dafür so hart. Musste das denn sein? Das Volk hat x-mal gegen Gott rebelliert und gemurrt auf seinem Wege. Mose nur ein einziges Mal. Aber es musste sein, um hier deutlich zu machen, wer das Gesetz auch nur ein einziges Mal übertritt, erreicht nicht die Herrlichkeit Gottes. Das ist das, was das Neue Testament dann in klaren Worten lehrt und was uns hoffentlich auch deutlich ist, dass das Gesetz niemals der Heilsweg sein kann. Das Gesetz hat eine andere Bedeutung für uns. Es zeigt uns auch immer wieder unsere Sündhaftigkeit vor Gott. Es zeigt uns auch, wo es lang geht in der Nachfolge Jesu, aber ist niemals unser Heilsweg. Und das Volk Israel musste und sollte das hier lernen. Es ging nur hinein in das gelobte Land aufgrund der Verheißungen, die Gott Abraham und seinen Nachkommen gegeben hatte. Ich lese das noch einmal in Vers 4. Dies ist das Land, von dem ich Abraham, Isaak und Jakob geschworen habe, ich will es deinen Nachkommen geben. Es waren also Verheißungen, Gnadenverheißungen, die Gott Abraham und seinen Nachkommen gegeben hatte, ohne dass er irgendeine Gegenleistung erwartete, ohne dass von Seiten Abrahams und seiner Nachkommen irgendeine Voraussetzung gebracht werden musste. Es waren Gnadenverheißungen, die im Glauben ergriffen werden durften. Das ist das Entscheidende hier. Und so musste Mose seine Lektion lernen und sollte auch das Volk seine Lektion lernen. Unter dem Gesetz ist Fluch und unter dem Gesetz ist lauter Unzufriedenheit über die Wege Gottes. Das sieht man ja ganz, ganz deutlich an diesen Ereignissen während der Wüstenwanderung des Volkes Israel. Ständig murrten sie gegen die Umstände. Sie waren unzufrieden mit der Situation. Sie wünschten sich immer etwas anderes und manchmal wünschten sie sich zurück nach Ägypten, wo es ihnen besser ergangen sei, obwohl sie dort ein geknechtetes Volk waren. Sie waren total unzufrieden mit den Wegen Gottes. Und das ist typisch für einen Menschen, der unter dem Gesetz steht. Wer unter der Gnade Jesu steht, der ist zufrieden mit dem, was er in Christus hat. Der ist froh und dankbar. Er mag auch Wünsche haben nach Veränderungen, das darf er auch, aber er wünscht es nicht um seinetwillen, sondern er wünscht es zur Verherrlichung Gottes. Er hat volle Genüge in Christus. Er kann zufrieden sein in jeder Situation, wie der Apostel Paulus das sagt im Philipperbrief. Ich kann hoch sein, ich kann niedrig sein, ich kann gering sein, ich kann groß sein, wie auch immer. Ich bin mit allem und jedem vertraut. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Christus. Das ist es. Und wenn du ständig murrst und ständig unzufrieden bist mit den Wegen Gottes, mit den Umständen, mit den Situationen, mit anderen Menschen, dann ist das ein Beweis dafür, dass du in der Praxis noch unter dem Gesetz stehst. Du magst ein Kind Gottes sein, dann stehst du grundsätzlich nicht mehr unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade Jesu, von Golgatha her. Aber in der Praxis lebst du wie einer, der noch unter Gesetz ist. Und das sieht man hier an der Geschichte des Volkes Israel während der Wüstenwanderung. Unter Gesetz ist Fluch und unter Gesetz ist lauter Unzufriedenheit und mürrisches Wesen. Das sollten sie hier lernen. Ob sie es gelernt haben, ist eine andere Frage, ja. Aber das sollten sie lernen hier. Mose musste auch seine Lektion lernen. Der frühe Tod Moses hatte jedoch auch, so haben wir gesagt, eine erzieherische Absicht. Nun, wir wissen nicht immer genau, was Gott in unserem Leben bezweckt, wenn er schwere, leidvolle Wege mit uns geht, wenn er uns einen lieben Menschen nimmt. Wir können das nicht immer sagen. Es gibt manche Vermutungen, die wir dann anstellen im Blick auf den Menschen selbst, der von uns gegangen ist, auch im Blick auf uns. Aber wir haben doch einige grundsätzliche Hinweise im Wort Gottes, die uns trösten können. Trösten kann uns auch der Gedanke, dass Gott dafür sorgt, dass es weitergeht. Nicht nur im Leben der Angehörigen, die einen lieben Menschen verloren haben, sondern auch im Blick auf den Gang des Reiches Gottes. Josua trat die Nachfolge von Mose an. So lesen wir hier am Ende von Kapitel 34, Josua aber, der Sohn Nuns, wurde erfüllt mit dem Geist der Weisheit, denn Mose hatte seine Hände auf ihn gelegt und die Israeliten gehorchten ihm und taten, wie der Herr es Mose geboten hatte. Das Reich Gottes beginnt nicht mit einem Menschen, das Reich Gottes wird auch nicht mit einem Menschen vollendet, Gott selbst baut sein Reich und er sorgt dafür, dass zur rechten Zeit auch die richtigen Mitarbeiter zur Verfügung stehen. Durch Mose beruft er einen Josua, durch Elia einen Elisa, durch David einen Salomo, Paulus bereitet Timotheus auf die Zeit nach seinem Heimgang vor, und so handelt Gott immer wieder bis in unsere Tage hinein. Wir brauchen uns um die Fortsetzung, um den Fortgang des Reiches Gottes, einer bestimmten Arbeit, keine Sorgen zu machen. Auch hier nicht. Auch hier in dieser Gemeinde nicht. Solange wir entschlossen sind, bei seinem Wort zu bleiben. Das ist auch eine Gnade, wenn der Herr das schenkt. Dass man bei seinem Wort und bei seinem Evangelium bleiben will. Das ist eine Gnade. Darum darf man ihn aber bitten um diese Gnade. Herr, erbarm dich. Du kannst uns zur Not alles nehmen, aber nicht dein Wort, nicht dein Evangelium. Wir mögen alles haben. Wenn wir dein Wort nicht haben, haben wir nichts. Wir mögen nichts haben. Wenn wir dein Wort haben, dann haben wir alles. Alles, was wir brauchen. In seinem Wort, in ihm selbst, in Christus selbst. Ihn müssen wir haben. Auf ihn können wir nicht verzichten. Ist das unser Herzenswunsch, unsere Herzensgesinnung? Ist das so, ihr Lieben? Dann brauchen wir keine Sorge zu haben im Blick auf den Fortgang dieser Arbeit. Gott selbst wird dafür sorgen, dass es zu seiner Ehre weitergeht. Und wir kommen zum Schluss. Ich eile. Dabei will Gott allein die Ehre haben. Das ist noch einmal ein ganz entscheidender Punkt. Unser Text berichtet uns von einem außergewöhnlichen Umstand im Zusammenhang mit dem Tod Moses in Vers 6. Und er begrub ihn im Tal. Wer begrub Mose im Tal? Gott. Gott begrub ihn im Tal, im Lande Moab, gegenüber Beth Peor. Und niemand hat sein Grab erfahren bis auf den heutigen Tag. Kein Mensch also wusste, wo Mose begraben war. Wir erfahren nicht, warum das so geschah. Einen Grund können wir ausschließen, ganz sicher ausschließen, nämlich den, dass für Gott der Leib eines verstorbenen Menschen nicht mehr wichtig sei. Also, dieser Antwort können wir ausschließen. Das lernen wir aus dem Judasbrief, wo uns berichtet wird, dass Satan und ein Engelwesen sich stritten um den Leib und den Leichnam des Mose. Der Leichnam eines Menschen ist für Gott wichtig. Es besteht ein Zusammenhang, eine Verbindung zwischen dem irdischen Leib und dem zukünftigen Leib in der Vollendung, dem geistlichen Leib. Dazu einmal diese bekannten Worte aus dem ersten Korintherbrief, die ja wir ja immer wieder auch an den Gräbern zu hören bekommen. Es wird gesät verweslich und wird auferstehen unverweslich. Es wird gesät in Niedrigkeit und wird auferstehen in Herrlichkeit. Es wird gesät in Armseligkeit und wird auferstehen in Kraft. Es wird gesät ein natürlicher Leib und wird auferstehen ein geistlicher Leib. Es wird gesät ein natürlicher Leib, unser irdischer Leib wird gesät, wird auferstehen ein geistlicher Leib, ein Herrlichkeitsleib. Da besteht also ein Zusammenhang, eine Verbindung zwischen dem neuen Leib und dem alten Leib. Deshalb ist der Leib für Gott wichtig. Deshalb heißt es Auferstehung des Fleisches. Oder man muss besser sagen, so hieß es früher im Glaubensbekenntnis. Heute heißt es lediglich Auferstehung der Toten. Auferstehung des Fleisches. Für unsere Glaubensväter war das wichtig. Und für uns sollte das auch von allergrößter Bedeutung sein. Auch im Blick auf die Auferstehung Jesu. Er ist leiblich von den Toten auferstanden. Ganz entscheidend wichtig. Und so werden auch wir einmal leiblich auferstehen. Also das können wir schon mal ausschließen, dass Gott eben hier das Grab des Mose verborgen hielt, weil ihm die ganze Geschichte nicht so wichtig war mit dem Leib, mit dem Leichnam des Mose. Wir vermuten, dass Gott es verhindern wollte, dass aus dem Grab Moses eine Kultstätte gemacht würde. Denn der Mensch neigt dazu, sowohl Gegenstände als auch Menschen und auch Orte zu Kultgegenständen, Kultfiguren oder Kultstätten zu machen. Wir haben ein Beispiel dafür im Alten Testament. Wir kennen die Geschichte von der erhöhten Schlange in der Wüste. Mose erhöhte eine eiserne oder eine kupferne Schlange in der Wüste. Jeder, der von einer giftigen Schlange gebissen worden war und diese Schlange anschaute, wurde gerettet. Ein wunderbares Bild für das Evangelium. Blicket auf ihn, auf Christus, den Gekreuzigten, so werdet ihr errettet werden. Und später lesen wir dann, dass die Israeliten im 2. Königebuch, Kapitel 18, dass die Israeliten mit dieser ehernen Schlange, mit dieser eisernen Schlange Götzendienst trieben. Das heißt, sie räucherten ihr. Sie machten daraus einen Kultgegenstand, einen Götzen. Das heißt, der Mensch neigt dazu, solche Wege zu gehen. Also wir denken an den sogenannten Reliquienkult in der römisch-katholischen Kirche oder an Wallfahrtsorte. Das hat alles etwas zu tun mit dem Aberglauben. Und um das zu vermeiden, hielt Gott wahrscheinlich, das kann man vermuten, wahrscheinlich das Grab des Mose verborgen. Gott will, dass wir Menschen, die anderen als Mitarbeiter Gottes zum Segen geworden sind, wohl in Ehren gehalten werden, als Gemeinde Jesu. Jeder Einzelne soll in Ehren gehalten werden, aber man sollte sich an niemanden, weder zu seinen Lebzeiten noch nach seinem Tode, anklammern. Der Tod des Mose war sicher ein großer Verlust für Israel. Man trauerte 30 Tage, wie auch beim Tode Aarons. Aber es ist ein Unterschied, ob man trauert über den Verlust eines lieben Menschen, eines uns wertvollen Menschen, durch den wir gesegnet worden sind, oder aber ob man in einer seelischen Art und Weise an ihm klebt und hängt. Das ist ein großer Unterschied. Nicht ein Martin Luther ist die zentrale Gestalt unseres Glaubenslebens, sondern allein Christus. Das ist wichtig, dass man das bedenkt. Als es in der Gemeinde zu Korinth zu Parteiungen kam, die einen hielten es mehr mit Petrus, die anderen mit Paulus, eine dritte Gruppe mit Apollos, andere sagten, mit denen haben wir nichts zu tun, mit all denen haben wir nichts zu tun, wir nennen uns christlich. Ich denke da immer wieder an die Versammlungsleute. Ich kann mir diesen kleinen Seitenhieb nicht verkneifen. Als Paulus das schrieb, oder als diese Situation gegeben war in Korinth, da schrieb er den Korinthern, ist denn Paulus für euch gekreuzigt worden? Ist denn Paulus für euch gekreuzigt worden? Ist nicht vielmehr Christus für euch gekreuzigt worden? Hat nicht er sein kostbares Blut für euch vergossen und euch mit dem himmlischen Vater versöhnt? Niemand in dieser Welt darf seinen Platz in unserem Leben einnehmen. So dankbar wir für alles sind, durch die wir in irgendeiner Weise gesegnet worden sind. Ernst Modersohn hat ja dieses bekannte Buch geschrieben, Menschen, durch die ich gesegnet wurde. Da dürfen wir dankbar sein, wenn wir Begegnungen gehabt haben mit Menschen oder ein Stück weit mit ihnen zusammen unseren Weg gehen konnten, durch die wir gesegnet worden sind, die uns hier unter ein Vorbild gewesen sind, mit denen wir uns geistlich austauschen durften, dürfen wir sehr dankbar sein, aber sie dürfen nicht den Platz unseres Herrn Jesus Christus einnehmen. Er allein ist für uns die zentrale Mitte. Und was unsere letzte Stunde angeht, haben wir ihn und setzen wir unser Vertrauen auf ihn, so ist es letztlich zweitrangig, ihr Lieben, ob wir früh oder spät sterben. Ich weiß nicht, ob wir das schon so verinnerlicht haben. Das ist zweitrangig. Es hat Menschen gegeben, die nicht lange gelebt haben. Ich denke an Georg Steinberger, der schon mit 30, oder ich denke an einen Hofacker, der mit 33 Jahren ganz früh heimgegangen ist, die Gott aber in ihren wenigen Lebensjahren reichlich gesegnet hat und anderen zum Segen gesetzt hat. Es kommt nicht auf die Länge eines Lebens an. Es kommt darauf an, dass unsere Herzen ihm gehören und dass wir im Zentrum des Evangeliums bleiben und dadurch anderen zum Segen werden. Darauf kommt es an. Und deshalb kann man es einfach auch so formulieren. Es ist letztlich zweitrangig, ob wir früh sterben oder spät. Die Hauptsache ist, dass wir selig sterben. Als solche, die gerettet sind durch unseren Herrn Jesus Christus. Amen.